Hier im Swan blieb sie eine Ockwell. Margot war eine stattliche Frau Ende 50. Sie konnte ohne Hilfe Fässer heben und besaß so stämmige Beine, dass sie nie das Bedürfnis verspürte, sich zu setzen. Es ging das Gerücht, sie schlafe sogar im Stehen. Andererseits hatte sie 13 Kindern das Leben geschenkt. Hier und da musste sie sich also hingelegt haben. Sie war die Tochter der letzten Wirtin, sowie Enkelin und Urenkelin der Schankfrauen davor. Folglich dachte sich in Redcourt niemand etwas dabei, dass im Swan Frauen das Zepter schwang. So war es eben, so war es immer schon gewesen. Margots Mann hieß Joe Bliss. Er stammte aus Campbell, einem Ort 25 Meilen stromaufwärts, einen Katzensprung von der Stelle entfernt, an welcher der Fluss in einem so dünnen Rinnsal aus dem Boden sickert, dass er kaum mehr als ein feuchter Fleck in der Erde ist. Die Blisses waren von Natur aus schwach auf der Brust. Sie kamen klein und kränklich zur Welt und die meisten schafften es nicht einmal bis zur Volljährigkeit. Mit dem Wachstum zogen sich Bliss-Kinder in die Länge und wurden dabei immer blasser, bis sie vollends den Geist aufgaben. Gewöhnlich vor dem 10. Lebensjahr, oft schon vor dem 2. Wer überlebte, so auch Joe, blieb, obgleich ausgewachsen, kleiner und schmächtiger als der Durchschnitt. Im Winter rasselte es ihnen in der Brust, lief ihnen die Nase und trennten ihnen die Augen. Sie waren freundlich, mit sanftem Blick und einem freigebigen, lausbübischen Lächeln. Mit 18 hatte Joe, als Waise zudem untauglich für körperliche Arbeit, Campbell verlassen, um sein Glück zu machen, wenn auch ohne zu wissen, womit. Von Campbell aus kann ein Mann ebenso viele Richtungen einschlagen wie überall sonst auf der Welt, doch der Fluss hat seinen Sog. Man musste schon ziemlich verdreht sein, um ihm nicht zu folgen. So kam Joe, wenig verwunderlich, nach Redcourt und kehrte, weil er durstig war, dort ein. Der schmächtige junge Mann mit dem schlaffen schwarzen Haar, das sich von der Blässe seiner Haut abhob, saß unbeachtet da, teilte sich sein Bier in kleine Schlucke ein, bewunderte die Wirtsfrau und lauschte der einen oder anderen Erzählung. Es fesselte ihn zu hören, wie andere die Art Geschichten laut zum Besten gaben, die ihm seit seiner Kindheit im Kopf herumspuckten. Als einmal Stille eintrat, machte er den Mund auf und herauskam: »Es war einmal«. An jenem Tag erkannte Joe Bliss seine Bestimmung. Die Themse hatte ihn nach Redcourt geführt und in Redcourt blieb er. Mit ein wenig Übung, stellte er fest, ging ihm jede Geschichte mühelos von der Zunge. Ob Kostproben aus der Gerüchteküche, aus dem Fundus der Geschichte, aus der Welt der Sage, der Folklore oder dem Märchen. So wie er mit seiner lebhaften Mimik Überraschung, Beklommenheit, Erleichterung, Zweifel und jede andere Regung zum Ausdruck brachte, konnte er es mit dem besten Schauspieler aufnehmen. Und erst seine Augenbrauen. Dicht und schwarz zogen sie einen nicht minder in ihren Bann als seine Worte. Wenn etwas Bedeutsames kam, zogen sie sich zusammen. Wenn ein Umstand besondere Beachtung verdiente, zuckten sie. Und wenn eine Figur vielleicht nicht der Mensch war, der sie zu sein schien, schnellten sie empor. Achtete man nur auf seine Brauen und wusste ihren virtuosen Tanz zu deuten, wurden einem viele Dinge klar, die einem sonst entgangen wären. Binnen weniger Wochen, die er im Swan einkehrte, hatte er seine Zuhörer gebannt. Auch Margot schlug er in seinen Bann, und sie ihn. Nach Ablauf eines Monats lief Joe 60 Meilen zu einem Ort weit ab vom Fluss, wo er bei einem Wettbewerb eine Geschichte vortrug. Natürlich gewann er den ersten Preis und vom Gewinn kaufte er einen Ring. Aschfahl vor Erschöpfung kam er zurück und sank für den Rest der Woche ins Bett, bevor er niederkniete und um Margots Hand anhielt. »Ich weiß nicht«, sagte ihre Mutter. »Kann er zupacken? Kann er einen Lebensunterhalt verdienen? Wie will er für eine Familie sorgen?« »Sieh dir doch die Einnahmen an«, führte Margot ins Feld. »Und wie sich das Geschäft belebt hat, seit Joe seine Geschichten erzählt. Wenn ich ihn nicht heirate, Mama, könnte er woanders hingehen. Und was dann?« Sie hatte recht. Die Leute kehrten seitdem öfter in der Schenke ein, noch dazu von weiter her, und sie blieben auch länger, um Joes Geschichten zu Ende zu hören. Und alle zechten. Die Geschäfte gingen gut. Aber bei all den starken, gut aussehenden jungen Männern, die kommen und die dich so verehren, wäre da kein besserer zu finden.
Ich will Jean, sagte Margot mit Nachdruck. Ich mag die Geschichten.
Sie setzte sich durch. Das alles geschah fast 40 Jahre vor den Ereignissen dieser Geschichte. Und inzwischen hatten Margot und Joe eine vielköpfige Familie großgezogen. In 20 Jahren hatten sie 11 stramme Töchter in die Welt gesetzt. Alle hatten sie Margots dickes braunes Haar und ihre stämmigen Beine. Sie wuchsen zu drallen jungen Frauen heran, allesamt Frohnaturen, stets mit einem Lächeln auf den Lippen. Inzwischen waren sie samt und sonders unter der Haube. Eine war ein wenig dicker, die andere ein wenig dünner, eine etwas größer, die nächste etwas kleiner, einer hatte etwas dunkleres, die andere etwas blonderes Haar, doch ansonsten glichen sie sich so sehr, dass die Zeche sie nicht auseinanderhalten konnten und, wenn sie zurückkamen, um bei Hochbetrieb in der Schankstube auszuhelfen, sie alle der Einfachheit halber Little Margot nannten. Nachdem all diese Mädchen zur Welt gekommen waren, trat im Familienleben von Margot und Joe eine Flaute ein. Und beide gingen schon davon aus, dass die Jahre des Gebärens zu Ende seien. Doch dann kam die letzte Schwangerschaft. Und Jonathan, ihr einziger Sohn. Mit seinem gedrungenen Hals und seinem Mondgesicht, seinen schräg stehenden Mandelaugen, seinen zierlichen Ohren, dem niedlichen Näschen und der Zunge, die für seinen unablässig lächelnden Mund zu groß geraten schien, sah Jonathan nicht wie andere Kinder aus. Als er heranwuchs, wurde klar, dass er sich auch in anderer Hinsicht von ihnen unterschied. Er war nunmehr 15, doch wo es die übrigen Jungen in seinem Alter nicht abwarten konnten, groß und erwachsen zu sein, glaubte Jonathan, er werde für den Rest seines Lebens bei seiner Mutter und seinem Vater im Wirtshaus leben, und er wollte es auch nicht anders. Margot war immer noch eine kräftige, ansehnliche Frau. Joe hatte weiße Haare, nur seine Augenbrauen waren so dunkel wie eh und je. Er war jetzt 60, für einen Bliss ein Greis. Die Leute schrieben sein Überleben Margots unermüdlicher Fürsorge zu. In den letzten Jahren war er manchmal so schwach gewesen, dass er 2-3 Tage lang mit geschlossenen Augen im Bett lag. Dabei schlief er nicht, nein, in solchen Zeiten weilte er an einem Ort jenseits des Schlafs. Margot nahm seine Schwächeanfälle gleichmütig hin. Sie ließ das Feuer brennen, um die Luft zu trocknen, flößte ihm lauwarme Brühe ein, bürstete ihm das Haar und strich ihm die Brauen glatt. Andere gerieten in Angst und Schrecken, wenn sie sahen, wie er röchelnd um Atem rang. Doch Margot wurde damit fertig. »Keine Sorge, der wird schon wieder«, sagte sie nur. Und so kam es. Er war ein Bliss, weiter nichts. Der Fluss war ihm in die Lungen eingesickert und hatte sie versumpft. Es war die Nacht der Wintersonnenwende, die längste Nacht im Jahr. Seit Wochen waren die Tage geschrumpft, zuerst kaum merklich, dann rasend schnell, bis es inzwischen schon mitten am Nachmittag dunkel war. Wie allgemein bekannt, geraten Menschen, wenn die Mondstunden länger werden, aus dem Takt ihrer inneren Uhr. Sie nicken mittags ein, träumen im Wachen, tun bei pechschwarzer Nacht kein Auge zu. Es ist eine Zeit der Magie. Und wie die Grenzen zwischen Tag und Nacht verschwimmen, verschwimmen auch die Grenzen zwischen den Welten. Träume und Geschichten vermischen sich mit Erlebtem. Die Toten und die Lebenden laufen einander bei ihrem Kommen und Gehen über den Weg. Vergangenheit und Gegenwart berühren und überschneiden sich. Unerwartete Dinge können geschehen. Hatte vielleicht die Wintersonnenwende etwas mit den seltsamen Ereignissen im Swan zu tun? Das wirst du selbst entscheiden müssen. Wo du nun also alles weißt, was du wissen musst, kann die Geschichte beginnen. An diesem Abend hatten sich im Swan die Stammgäste eingefunden, größtenteils Kiesschürfer, Kahnführer und Kressegärtner. Doch auch der Bootsflicker war da. Ebenso Owen Albright, der vor einem halben Jahrhundert dem Fluss bis zum Meer gefolgt und 20 Jahre später als wohlhabender Mann zurückgekehrt war. Albright plagte inzwischen die Arthritis und nur Starkbier und Geschichten erzählen konnten ihm die Schmerzen in den Knochen lindern. Kaum war das letzte Tageslicht geschwunden, waren sie alle da, leerten ihre Gläser und füllten sie nach, klopften ihre Pfeifen aus und stopften sie erneut mit würzigem Tabak. und erzählten Geschichten.
Albright wartete gerade.